D-Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Allmählich, jetzt bald im Herbst, hört das Gesumme und Gezirpe in der Natur auf und, wie es der allseits so bekannte Kreislauf will, im Frühjahr geht's dann von vorne los. Dann sind sie urplötzlich wieder da, die Insekten. Sie bilden die artenstärkste Klasse der Gliederfüßer und die artenreichste der Tiere überhaupt. Die Forscher haben bis heute ungefähr 1 Million Insektenarten auf der Welt entdeckt. Unzählige unentdeckte Arten werden noch vermutet. Die Bayerische Akademie der Wissenschaften hat von Mai bis Juli 2013 zu einer Vortragsreihe über die faszinierende Welt der Insekten eingeladen, aus der wir euch heute einen weiteren Ausschnitt bieten. Nach Im Cockpit der Fliege folgt diesmal Susanne Renner mit, wie die Insekten die Blumen gezüchtet haben. Blüten entstanden einst aus Zapfen, vor grob 130 Millionen Jahren, und haben sich dann gigantisch, das heißt in einer unglaublichen Vielfalt, weiter ausgebreitet und ausgebildet. Alle ihre Merkmale, farbige Hüllblätter, der Duft, der Nektar, Muster, Formen und Bewegungen, sind das Ergebnis eben jener Evolution. Sogar die Zeiten, in denen sich die Blütenpflanzen öffnen und schließen, gehören mit dazu. Woher weiß man das und wie haben es die Wissenschaftler herausgefunden? Das erklärt euch gleich die Professorin Susanne Renner. Sie ist eine der bekanntesten Botanikerinnen Europas und genießt weltweit einen exzellenten Ruf. Seit 2003 hat sie an der Ludwig-Maximilians-Universität München den Lehrstuhl für systematische Botanik und Mykologie inne und steht gleichzeitig als Direktorin dem Botanischen Garten der bayerischen Landeshauptstadt vor. Dort allein ist sie zuständig für 140.000 verschiedene Pflanzenarten und einige präsentiert sie euch jetzt gleich zu Beginn ihrer Rede.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich wirklich sehr über diese Gelegenheit, Ihnen darlegen zu können, wie die Insekten die Blumen gezüchtet haben. Die große Vielfalt der Blütenpflanzen und ihrer Blüten hat sicher uns alle schon auf jeden Fall erfreut, vielleicht auch erstaunt. Besonders wenn man solche absurden Blüten sieht wie diesen Ahornstab. Hier hängt so etwas Gefranstes raus. Oder auch diese, die ich mit voller Absicht als mein Titelbild gewählt habe, den Kalmus. Eine Bartiris, eine Seerose oder eine Lichtnelke. Wie ist es zu dieser wahnsinnsmorphologischen Diversität gekommen? Die Analogie, die uns allen als erstes einfällt, ist Züchtung. Züchtung, wie zum Beispiel hier am Botanischen Garten, da hatten wir vor kurzem einen Iris-Wettbewerb und da haben die professionellen Züchter, aber auch Mitglieder der Iris-Gesellschaft ihre diesjährigen Neuzüchtungen vorgestellt und kam es auch zu einer Preisverteilung. Zum Beispiel ist dieser hier ein großer Erfolg, das Midnight Oil. Das ist nämlich gerade Mode, so ganz dunkle Iris zu haben. Und wenn man ganz dunkle Iris haben will, dann wird man natürlich als Züchter Individuen zusammenbringen, die Sexualzellen, Gameten von Individuen, die selber schon dunkle Blüten haben, in der Hoffnung, dass dann die Nachfahren ebenso dunkle oder noch dunklere Blüten haben. Dieses Bild der Züchtung oder wie die Darwin gesagt hat, der natürlichen Zuchtwahl, das ist der Knackpunkt. Das gibt uns schon die Antwort auf die Frage, wie die Blüten entstanden sind durch natürliche Zuchtwahl. Es muss jemand, ein Faktor dafür gesorgt haben, dass nur die Gameten, die Geschlechtszellen von Individuen mit bestimmten Merkmalen zusammengekommen sind und damit in die nächste Generation gelangt. Diese einfache Einsicht ist die ganze Grundlage. Es muss also jemand selektieren. Damit wir das verstehen, wie das abläuft mit der sexuellen Fortpflanzung bei den Pflanzen, bei den Blütenpflanzen, muss man sich so erinnern, wie das da ist bei den Blütenpflanzen. Also wir haben hier eine typische Blüte, die hat typischerweise farbige Hüllblätter, wie diese Tulpe. Und dann hat sie männliche Geschlechtsorgane. Hier, das sind die Staubbeutel und in den Staubbeuteln ist drin der klebrige Pollen. Dass der klebrig ist, ist auch ganz wichtig. Und hier ist noch eine rasterelektronenmikroskopische Aufnahme von so ein paar Pollenkörnern. Diese hier, die haben 4 Keimfalten. Das sind die Öffnungen, aus denen später der Pollenschlauch rauskommen wird. Und dann haben wir das weibliche Organ, hier die weibliche Oberfläche, die Narbe und dann der Griffel und der Fruchtknoten, in dem die Samenanlagen eingeschlossen sind. Es muss also Pollen, in dem jeweils 2 männliche Gameten sind, die werden da rauskommen zum Zwecke der Fortpflanzung, es muss Pollen auf die Narbe gelangen. Der wird immer zuerst mit diesen Narbenpapillen in Kontakt kommen. Hier sind ein paar keimende Pollenkörner. Das Erste, was notwendig ist, ist Wasseraufnahme, damit der Pollenschlauch rauswachsen kann. Der Pollenschlauch ist eine Zelle, die kann nur rauskommen an dem Loch, an der Keimfalte, nachdem Wasser aufgenommen wurde. Und dann wächst das raus. Und der Griffel, der ist eine Renn- und Teststrecke. Eine Rennstrecke deshalb, weil ja oft viele Pollenkörner hier oben abgelegt werden. Und in jedem sind 2 Gameten. Die 2 Gameten, die sind genetisch identisch. Aber diese Pollenkörner, die sind vielleicht von verschiedenen Vätern. Und die sind jetzt hier gelandet. Und jeder hat nur eins im Sinn, nämlich da runterkommen zu den weiblichen Anlagen, den Samenanlagen. Und deshalb wird jedes Pollenkorn, wenn es eine Chance bekommen hat, Wasser aufzunehmen und auszukeimen, jedes Pollenkorn wird versuchen, seinen Pollenschlauch, eine Zelle ist das, hier runter zu schicken, so schnell wie möglich, denn wer zuerst kommt, mal zuerst. Deshalb ist es eine Rennstrecke. Und es ist auch eine Teststrecke deshalb, weil dieser Pollenschlauch, der ist das, was wir haploid nennen. Da ist nur ein Genom drin, nicht 2 wie in einem normalen diploiden Adultengewebe, sondern nur 1. Also jede Mutation, jede nachteilige Mutation wird für die Selektion sichtbar sein. Alles, was bei so einem Pollenschlauch vielleicht in seinem Genom nicht so ganz gut funktioniert, das wird dazu führen, dass er entweder nicht schnell genug wächst oder sonst welche Schwierigkeiten hat. Und deshalb ist es eine Renn- und Teststrecke. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wo das hergekommen ist, wo sind die Blütenpflanzen hergekommen, wie ist es denn bei den Nichtblütenpflanzen? Der Sex bei den Nichtblütenpflanzen, das sind die ganzen Nacktsamer. Ich habe jetzt hier nur einen typischen Nacktsamer Ihnen mitgebracht, die Konifere hier. Bei so einem Nacktsamer, bei allen Nacktsamern ist die Sache so, die haben männliche Zapfenstände und da wird ja dann, wenn man da so mit dem Finger dran kommt, wird der Pollen ausgestäubt. Und hier ist ein Zapfen vom vorigen Jahr und hier ist ein weiblicher Zapfen, ein junger Zapfen. In dem Moment, wo hier der Pollen stäubt, vielleicht über 2 Tage oder 3 Tage, ist da oben die weibliche Seite bereit. Und zwar ist sie in der Weise bereit, dass sie einen klebrigen Tropfen aussondert, abscheidet, einen sogenannten Bestäubungstropfen. Alle Nacktsamer, da gibt es aber nur 1300, machen das so. Die machen alle einen Tropfen. Und mit dem Tropfen wird jetzt das Pollenkorn, was im Wind transportiert worden ist, oder vielleicht auch 500 Pollenkörner, die landen auf dem Tropfen. Und dann tun die gar nichts, weil die können gar nichts tun. Die sind völlig steife, kleine, runde Bällchen. Extrem hart. Die können nur reingelangen, wenn der Tropfen eintrocknet. Der Tropfen zieht die rein. Und wenn sie dann reingekommen sind, nahe genug an dieses Gewebe, das ist ein besonderes Gewebe, der Nucellus, dann fängt das an auszuwachsen. Okay, also das ist drastisch verschieden von dem, was die Blütenpflanzen betreiben. Bei den Blütenpflanzen haben wir diese Renn- und Teststrecke, sprich der Griffel, Frucht, die Samenanlagen hier eingeschlossen. Und hier oben auf der Narbe, da finden auch noch viele Erkennungsreaktionen statt, auf die kann ich hier nicht eingehen. Nichts davon ist der Fall bei den Nacktsamern. Die haben alle das Tröpfchen. Bei den Nacktsamern gibt es 1300 und bei den Blütenpflanzen gibt es zwischen 250.000 und 300.000 Arten. Genau wissen wir das nicht. Das deutet darauf hin, dass die Blütenpflanzen, wenn man die Artenvielfalt als Erfolgsmerkmal nimmt, erfolgreicher sind oder heute erfolgreicher sind als die Nacktsamer. Das wird jetzt nicht nur an dem Bestäubungssystem liegen, aber unter anderem sicher auch. Wann die Blütenpflanzen entstanden sind, das wissen wir recht genau, und zwar aus dem Fossilbericht. Die Pollenkörner der Blütenpflanzen, ich habe Ihnen ja eben schon welche gezeigt, die der hochentwickelten Blütenpflanzen, die haben immer drei Keimfurchen. Und hier ist eine und da ist noch eine. Diese Sorte mit den drei Keimöffnungen ist die typische Form. Die ganzen Nacktsamer, diese Koniferen, die mit den Bestäubungströpfchen, die haben immer nur eine Keimöffnung. Während die Blütenpflanzen typischerweise 3 oder 4 oder 18 oder was auch immer mehr Keimöffnungen haben. Man kann sich auch vorstellen, dass es ein Vorteil ist. Wenn nämlich so ein Pollenkorn auf der Narbe gelandet ist, da muss ja, wie ich schon gesagt habe, Wasser aufgenommen werden und erst dann kann der Pollenschlauch da rauswachsen in Richtung Samenanlage. Und wenn jetzt aber nur ein Loch da ist und das Pollenkorn ist falsch gelandet, dann ist das schon schwierig mit der Wasseraufnahme. Wenn aber drei Löcher sind oder noch mehr, ist die Chance besser, dass eins davon schön nahe ist an diesen Narbenpapillen und es dann losgehen kann. Wie auch immer, die frühen Blütenpflanzen, von denen gibt es nicht so viele, die haben auch nur eine Keimfalte, wie auch die Nacktsamer. Aber die haben etwas anderes, die haben diese netzhäutige Oberfläche. In der Natur ist diese Netzstruktur schöne dreidimensionale Sache und da ist eingelagert dieser fettige Pollenkitt, diese klebrige Substanz an den Pollen, die ist ganz wichtig und die ist da genau eingelagert in diesem Netz. So, und an diesen Strukturen, entweder das Netz oder die drei oder mehr Keimöffnungen, kann man den Pollen der Blütenpflanzen erkennen und sicher unterscheiden von dem der ganzen anderen Pflanzen und auch der Farne und Moose und so. Und da kann man jetzt im Fossilbericht sehen, hier sehen wir die Zeit, Jura und so weiter bis zur Gegenwart und hier sehen wir die Zahl von Pollentypen. Und da kann man ganz deutlich sehen, dass etwa vor 135 Millionen bis 120 Millionen Jahren noch wenige, aber immerhin schon einige Blütenpflanzenpollentypen da waren. Und dann ist es explodiert. Es ist gar kein Zweifel, dass die Blütenpflanzen dann in der Artenvielfalt zugenommen haben und diese Nadelbäume, die sind ein bisschen weniger geworden und die Farne auch. Gar kein Zweifel. Wir wissen also im Prinzip, wann die Blütenpflanzen entstanden sind, in etwa hier, 135 bis 120 Millionen Jahre. Also wir können jetzt schon die Grundlage für unsere weitere Betrachtung legen oder haben schon gelegt. Die Blüten sind aus Zapfen entstanden, vor etwa 135 bis 120 Millionen Jahren. Zapfenpflanzen haben allesamt das Bestäubungströpfchensystem zu ihrer sexuellen Fortpflanzung. Blütepflanzen haben allesamt das mit dem Griffel und Narbe und eingeschlossene Samenanlagen. Wie kann man also jetzt schließen, dass der Umstieg von dem Tröpfchensystem auf das Narbengriffelsystem das Resultat von Interaktionen mit Insekten ist? Wie können wir das schließen, dass es Insekten waren, die die Blüten gezüchtet haben? Da gibt es natürlich zwei Denkmöglichkeiten, ist völlig klar. Das eine ist, man hofft, durch Fossilien Rückschlüsse ziehen zu können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel gleich. Also Fossilien, die gut präserviert sind, sagen wir in Bernstein oder so, wo man Mundwerkzeuge zum Beispiel sehen könnte. Mundwerkzeuge, die dann Rückschlüsse auf den Nahrungserwerb des betreffenden Insekts erlauben. Oder wenn man ganz viel Glück hat, Blüten im Fossilbericht, die so gebaut sind, dass sie eigentlich nur einem Insekt haben dienen können. Das ist so der Idealfall. Aber jeder weiß schon, eine Blüte ist eine zarte Struktur, so viele Blüten von 135 Millionen Jahren, wo man dann das alles erschließen kann, wird es nicht geben. Also man muss eine zweite Methode benutzen, eine Methode, die natürlich in der Biologie extrem wichtig ist, die Deduktion, der Rückschluss aus der Betrachtung jetzt lebender Interaktionen, in diesem Fall Bestäubungsinteraktionen, eine Zurückextrapolation, wie es denn wohl gewesen sein mag. Und da wird man sich Pflanzenfamilien suchen, die uralt sind. Das kann man anhand von Fossilien und molekularen Uhren schon etwas abschätzen, welche Linie uralt ist. Und aus denen, aus den Merkmalen und den Bestäubungstypen solcher uralter Pflanzenfamilien wird man dann schließen, wie es denn wohl entstanden sein mag. Jetzt habe ich dieses Smartphone hier extra hingetan. Das ist jedem von uns klar, dass es eine ganz, ganz riskante Sache ist, Wenn einer kein Smartphone hat, ist er deshalb nicht primitiv. Also man muss ganz vorsichtig sein. Die Analogie passt gut, weil das Smartphone ist etwas, was man sich kauft. Das ist nicht was Angeborenes. Und diese Insekten, die dich bestäuben, die eine Pflanze bestäuben, die müssen in der Umwelt vorhanden sein. Die sind nicht etwas, was der Pflanze innewohnt. Genauso wenig wie das Smartphone. Also die Pflanze muss, wenn das eine uralte Linie ist, muss die interagiert haben, immer mit dem, der da gerade in der Gegend rumgefleucht ist. Ja? Und diese Analogie ist noch in zweiter Weise gut. Bevor das Smartphone rauskam, ich habe extra nachgeguckt, 2007. Vorher haben wir auch alle gut gelebt. Also man darf nicht aus der Tatsache, dass irgendeiner einen besonderen Bestäuber hat, schließen, dass bevor dieser Bestäuber da war oder bevor die Interaktion da war, es nicht geklappt hätte. Natürlich hat es vorher auch geklappt. Also Rückschlüsse aus jetzigen Interaktionen sind ganz vorsichtig nur zu machen. Trotzdem werden wir beide Methoden anwenden, weil die Fossilien, das ist halt nur die Struktur. Aus der Struktur die Interaktion zu erschließen, wird nur möglich sein, wenn wir heutige Interaktionen studieren und dann beides zusammenbringen. Die Morphologie, die uns aus dem Fossil so vor Augen steht, und die heutige Interaktion, die wir lebend beobachtet haben. Und dann beides zusammen versuchen wir zu interpretieren, wie die Blüten wohl entstanden sind. Ich gebe jetzt als erstes ein Beispiel, nur eines, für Mundwerkzeuge von uralten Skorpionsfliegen. Und zwar sind es wirklich uralte hier. Dieses ist eine sehr lange existierende Gruppe. Ich sagte ja, die Blütenpflanzen sind vor 135 bis 120 Millionen Jahren, haben die sich entfaltet. Ganz genau wissen wir es nicht, aber nach dem Pollen ist es so. Diese Fliegen gab es schon vorher, aber die waren auch divers, als die Blütenpflanzen entstanden. Und in diesem fabelhaft präservierten Material kann man sehen, die Mundwerkzeuge, fabelhaft erhaltene Mundwerkzeuge. Hier ist der Rüssel und hier ist eine Rekonstruktion, wie zwei von diesen Skorpionsfliegen ihre Mundwerkzeuge eingeführt haben in die Blüte einer ausgestorbenen Blütenpflanze eines Vorfahren. Wieso können wir sicher sein, dass so ein Rüssel für eine Flüssigkeitsaufnahme von einer Pflanze oder von Pflanzen entstanden ist? Wir können 100% sicher sein. Wenn ein Insekt von einer flachen Oberfläche in der Pfütze oder so Flüssigkeit aufnimmt, dann braucht es nicht einen so langen, dünnen Rüssel haben. Im Gegenteil, es würde einen kürzeren, breiteren, wo mehr durchgeht. So einen Rüssel lässt sich nur erklären, dadurch, dass diese Fliegen aus einer engen Höhlung irgendetwas Wertvolles, irgendetwas, sie wirklich, was für sie wichtig war, aufgenommen haben. Vielleicht Bestäubungströpfchen oder ähnliche. Diese Bestäubungströpfchen, die ich ja schon gezeigt habe, die sind übrigens zuckerhaltig. Irgendetwas, was für diese Skorpionsfliegen wichtig war und was in einer engen Spalte akkumuliert war, produziert wurde und wahrscheinlich immer nachproduziert wurde, muss der Hintergrund sein für die Entwicklung eines solchen Saugrüssels. Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, insbesondere durch die Arbeit von den Leuten, die hier hinter diesem Fossil stehen, insbesondere Konrad Labandera, dass es viel mehr interpretierbare Insekten-Mundwerkzeuge gibt, als man noch vor 20 Jahren gedacht hat. Und die genaue Interpretation ermöglicht eben, dass wir jetzt sicher sind, dass es langsaugende Mundwerkzeuge in etwa seit 140 bis 150 Millionen, also die Diversität dieser saugenden Mundwerkzeuge zu dieser Zeit entstanden ist oder sich vergrößert hat. Das war nur ein Beispiel. Ich werde jetzt hier als Botaniker nicht weiter auf diese Insektenfossilien en Detail eingehen. Die blaue Linie ist die Zeit, zu der die Blütenpflanzen sich entfaltet haben. Sagen wir 135 bis 120 Millionen Jahre. Die tiefe Zeit ist hier Jura und die Gegenwart ist oben. Und die Breite dieser schwarzen Balken gibt uns an, wie viele Typen Fossilien von der betreffenden Gruppe zu einer bestimmten Zeit da waren. Also zum Beispiel die Zikaden, die waren sehr divers vor 120 Millionen Jahren und dann ist die Diversität geringer geworden. Und jetzt sind sie aber ein bisschen, denn in den letzten 80 Millionen Jahren oder so in ihrer Diversität haben sie wieder zugenommen. Und auch die Wanzen. Aber ganz viele andere Insektengruppen, die ich jetzt hier gar nicht alle nennen möchte, sind entweder ausgestorben oder in ihrer Diversität haben die abgenommen oder haben sich nicht doll verändert wie diese Blasenflüßler hier, Tysanoptera. Es gibt nur vier Gruppen, die richtig explodiert sind in den letzten 130 Millionen Jahren. Und das sind die Käfer. Also anhand des Fossilberichts, okay, das sind nicht Lebende, das sind Typenfossilien. Hier die Fliegen, Schmetterlinge und Bienen. Und die Bienen, das ist auch interessant, die sind genauso alt wie die Angiospermen. Denn die Bienen, die sind aus Wespen entstanden. Und zwar sind es eigentlich Wespen, die ihr Protein von Pflanzen kriegen. Die Wespen kriegen ihr Protein von irgendwelchen Beutetieren. Und die Bienen haben sich umspezialisiert, die kriegen ihr Protein und ihr Fett von Pflanzen, von diesem Pollenkit und von dem, was im Pollen drin ist. Die Bienen gibt es nur in ihrer Interaktion mit den Blütenpflanzen. So, wir können also sicher sein, dass diese Insektengruppen, die heute mit Blüten interagieren, in ihrer Diversität zugenommen haben, dass die alle schon da waren, als die Angiospermen entstanden. Ich will aber natürlich nicht sagen, dass sie nur wegen der Blütendiversität sich so gut entwickelt haben. Viele Käfer fressen an Samen, an Wurzeln, an Holz und so weiter, das ist klar. Aber das sind die, die als frühe Bestäuber in Frage kommen. So, wir haben also jetzt diesen ersten Rückschluss aus Fossilien, den habe ich Ihnen schon illustriert, Insektenfossilien. Blütenfossilien habe ich noch nicht gezeigt, zeige ich aber noch zwei. Den Rückschluss aus den lebenden alten Pflanzenfamilien, deren Interaktionen man sich jetzt betrachtet und hofft, Einsichten zu bekommen darüber, wie es denn mal gewesen sein mag. Das möchte ich jetzt zeigen. Und zwar an drei Beispielen von ganz frühen, den ältesten Blütenpflanzenfamilien. Also rucki zucki, jetzt gehen wir zu der ersten. Das ist ganz absurd. Diese Blütenpflanze, die Schwester, ist zu allen anderen 250.000. Das ist eine Art, die aus unerfindlichen Gründen auf Neukaledonien überlebt bis heute. Okay, das ist Amborella trichopoda, so heißt die. Eine Art, Schwester zu allen anderen 250.000. Das ist ein unscheinbarer Busch des Unterwuchses im Regenwald, also nicht richtig tropischer Regenwald, feuchter, temperater Wald. Die hat ganz kleine Blüten, hier sehen Sie das, ganz kleine Blüten und so ganz normale rote Beeren. Es ist kein großer Baum, ein kleiner, 4 Meter oder so. Hier sehen wir die Blüten jetzt ganz nah, da sehen die so toll aus, aber die sind klitzeklein. Und zwar hat die männliche Blüten, die sehen Sie hier mit den Staubbeuteln, hier sehen Sie die Staubbeutel. Und hier sehen Sie die weiblichen Blüten, und zwar sehen Sie hier ein paar Narben, weibliche Narben, die empfängnisfähige Struktur der weiblichen Blüte. Also die sind auf Kreuzbestäubung angewiesen, weil diese männlichen und weiblichen Blüten, die sind auf verschiedenen Pflanzen, da ist vielleicht 4 Meter oder 10 Meter oder 20 Meter dazwischen, da muss irgendeiner die Gameten, den Pollen, zu den weiblichen Blüten bringen, sonst geht's nicht. Wer bringt das jetzt? Okay, aber es ist interessant, es ist ein Mix. Wir haben bei Amborella ein bisschen Gallmückenbestäubung. Hier sehen Sie den Hintern einer Gallmücke, hier sind so Pollenkörner. Und hier sehen Sie ein paar Pollenkörner, die jetzt austreiben in dieser besagten Test- und Rennstrecke, nämlich dem Griffel. Und ein bisschen wird sie von ganz kleinen Käfern bestäubt und ein bisschen ist aber auch Windbestäubung, spielt eine Rolle. Das ist alles experimentell untersucht. Sehr interessant. Diese zweifellos uralte Linie hat ein relativ offenes Bestäubungssystem. Ich möchte noch mal sagen, wir müssen vorsichtig sein. Die Amborella, die wir heute sehen, die hat sich auch angepasst. Genau wie die Leute, die kein Smartphone haben, trotzdem sich in anderer Weise anpassen. Wir müssen ganz vorsichtig sein. Jetzt gehen wir zum nächsten Beispiel. Die zweite Linie sind die Seerosen. Die sind die zweitältest abzweigende Linie im Stammbaum der Blütenpflanzen. Und hier sehen wir ein wunderbar erhaltenes Fossil aus der frühen Kreide. Dieses hier, das wird interpretiert in der Rekonstruktion als die abgebrochenen Staubbeutel. Hier sind die Staubbeutel dran gewesen und hier außen waren eben die Blütenblätter. Und hier sehen wir das Pollenkorn. Das ist das Pollenkorn, was ich vorhin Ihnen schon gezeigt habe. Das Pollenkorn wurde an dem Fossil gefunden. Das beweist, dass diese Struktur, das war eine Nymphaea, es war eine frühe Angiosperme. Das ist ohne jede Zweifel so. Okay? Aber um jetzt zu verstehen, wie die wohl bestäubt worden ist, können wir ja nur die lebenden Seerosen uns angucken. Die lebenden Seerosen, die sind mehr divers, als man denkt. Das ist nicht nur Nymphaea selber, sondern auch die Teichrose, die heißt Nufa auf Lateinisch, und auch noch ein paar andere, zum Beispiel diese Brasenia, also diese Nymphaeaceen und Carbombaceen, das sind wenige Arten, 60, 80 Arten, aber schon diverser als wie nur die Seerose. An den Blättern können Sie schon sehen, dass es eine Seerosenform ist. Und durch viel Untersuchungen von vielen Botanikern, sowohl im Amazonasbecken als auch in Afrika, als auch in Südostasien, aber auch in Europa, da haben wir die ja auch. Diese Teichrose, die haben wir ja auch in Norwegen und bei Mainz und so. Durch viele Untersuchungen zeigt sich, dass die Seerosen allesamt entweder durch Käfer oder durch Fliegen bestäubt sind. Uns hat dann interessiert, wie spezialisiert das ist. Wenn die gleiche Teichrose, Nufa lutea, in Norwegen und bei Mainz vorkommt, gehen dann die gleichen Fliegen da dran oder hängt das davon ab, was da gerade für Fliegen in der Gegend sind? Es stellt sich raus, es gibt Teichrosenfliegen. Es gibt Fliegen, die gehen nur an die Teichrose. Wie die jetzt heißt, ist egal. Aber ein gewisser Prozentsatz der Fliegen und Käfer ist auch standortabhängig. Also es ist doch wieder ein offenes System, aber nicht zu offen. Ja? Wir behalten das im Kopf. Jetzt kommt das dritte Beispiel. Das dritte Beispiel, die drittälteste Linie hier. Die drittälteste Linie, das sind tropische Pflanzen, die haben keinen deutschen Namen, den brauchen wir hier nicht. Das ist ein typischer Vertreter dieser sehr kleinen Gruppe. Es sind nur wenige Arten. Hier ist der Busch zu sehen, das ist so ein kleiner 2 Meter Busch in China. Und die Blüten sind sehr klein, die sehen immer auf den Fotos so toll aus. Das sind so kleine geschlossene Dinger. Und wenn man zum richtigen Zeitpunkt abends in der Dämmerung guckt, dann fliegen da Gallmücken rein. Hier sehen Sie so ganz klein eine Gallmücke, die geht da gerade rein. Die Blüten öffnen sich nie. Und wenn man die Blüten kaputt macht, oben abschneidet, dann sieht man da drin Gallmücken und Larven und Eier. Das wurde untersucht von einem Kollegen von mir. Und das Tolle an der Sache ist, wenn man die Temperatur misst in diesen ganz kleinen Blüten, dann sieht man, dass während der Zeit, wo die Narbe rezeptiv ist, wo die weibliche Oberfläche bereit ist zum Pollen aufnehmen, der kommt natürlich, indem da die Gallmücken reinfliegen und nach der Eiablage Gelegenheit suchen. Und da berühren sie die weibliche Oberfläche. Und da ist die Temperatur schön mollig. Hier ist nämlich die Temperatur. Hier ist die Zeit von 19 Uhr bis morgens um 5. Und hier ist die Temperatur über der Umwelttemperatur. Die Umwelttemperatur ist hier mit 0. Die ist aber nicht 0 da in China. Das war schön warm. Und über der Umwelttemperatur 1,5 Grad oder 2,5 Grad. Also wenn die Narbe, die weibliche Fläche rezeptiv ist, ist da schön mollig warm. Und die Gallmücken fliegen da rein. Und jede Gallmücke legt nur ein Ei pro Blüte. Das ist auch in ihrem Interesse. Sie will ja nicht, dass ihre Larven sich da Konkurrenz machen. Also wenn sie ihr Ei gelegt hat, fliegt sie wieder raus. Das Ei ablegen, das dauert ziemlich lange. 1 Minute, 2 Minuten, das haben wir alles untersucht. So, und dann in der männlichen Phase, wenn also die Pollenkörner abgegeben werden und auf die Gallmücken draufgepackt, geht die Temperatur runter. Aber das super Tolle ist, dass über mehrere Tage, zwei bis drei Tage die Temperatur deutlich hoch bleibt, bei 2 bis 3 Grad über der Umgebungstemperatur, obwohl die Pflanze keine Sexualfunktion mehr hat. Das ist ja alles schon gelaufen. Die Stigmen haben ihre Pollenkörner schon bekommen. Der männliche Pollen ist schon auf die Gallmücken geladen und weg. Die sind dann weggeflogen. Aber damit die Larven da richtig schöne, warme Kinderstube haben, wird die Blüte noch 2 bis 3 Tage auf dieser Temperatur gehalten. Das ist eine super Sache. Das illustriert, was ich gesagt habe. Nur weil man mit Fliegen interagiert und eine uralte Pflanzenfamilie ist, ist man noch lange nicht unspezialisiert. Okay, jetzt geht es weiter. Kann ich das soweit zusammenfassen? Die frühen Blütenpflanzengruppen sind zumeist von Fliegen und Käfern bestäubt. Das wissen wir heute gut. Wobei die Interaktionen keinesfalls simpel sind, wie ich eben sagte. Jetzt möchte ich 2 Beispiele noch aus den Einkeimblättrigen geben. Die Einkeimblättrigen, die Monokulturen, sind auch uralt. Das ist eine uralte Linie. Man denkt es zunächst nicht. Hier haben Sie einen Stammbaum der gesamten Monokulturen. Das ist mein letzter Stammbaum. Die gesamten Monokulturen, das sind so 50.000 Arten. Hier haben Sie zum Beispiel Orchideen, hier Gräser. Und wieder ist es so, eine klitzekleine Gruppe, nämlich der Kalmus, mit dem ich ja meinen Vortrag begonnen habe. Dieser Kalmus ist die Schwestergruppe zu allen anderen Monokulturen. Der ist vor etwa 120 Millionen Jahren, das wissen wir jetzt nur aus molekularen Uhren, das wissen wir nicht aus Fossilien, abgespalten. Und dann haben sich die ganzen Monokulturen entwickelt und der Kalmus ist vielleicht, das wissen wir nicht, evolutionär stehen geblieben. Das weiß man ja nicht. Auf jeden Fall hat er einsam überlebt. Und der Kalmus, der hat heute zwei Arten, eine in Nordeuropa, hier in Amerika, Europa und Asien und eine in Südostasien, eben auch in China, wo mein Kollege das untersucht hat. Das ist noch nicht veröffentlicht. Man sollte nicht glauben, dass eine so einfache Pflanze wie der Kalmus, dass deren Bestäubung nicht bekannt war. Aber es hat nie einer zur richtigen Zeit geguckt. Man muss nämlich in der Dämmerung gucken und ganz lange und mit Geduld und Sorgfalt. Mit Geduld und Spucke fängt man eine Mucke. Genauso war es hier auch. Also hier ist der Shishiaun, das ist der gleiche, der auch in diesen Gallmücken, der ist überhaupt auf Gallmücken und nachts und so ist der spezialisiert. Und der hat dann geguckt und nachdem er lange genug geguckt hat, hat er hier die Gallmücke, hier mit dem Hintern sind die Pollenkörner. Und die fliegt auch, diese sind ganz schön gute Flieger, fliegt von Kalmus zu Kalmus. Das ist auch im Interesse dieser Gallmücke, weil sie ihre Eier da ablegt. Die Eier entwickeln sich in diesem Kalmus. Also die Mücke hat ein Interesse darum zu fliegen und ihre Eier abzulegen. Und für die Pflanze wird so der Pollen übertragen. So, jetzt kommt mein letztes Beispiel von einer frühen Angiosperme. Eine alte Linie innerhalb dieser Monokotylen sind die Aaronstäbe. Und ich hatte ja am Anfang schon so einen absurden Aaronstab mit dem raushängenden, zerfransten, sterilen Anhängsel. Und hier ist eine Falle. In dieser Falle sind dann oft so Fliegen. Ich glaube, viele von Ihnen wissen das auch. Hier ist der europäische Aaronstab, gefleckte Aaronstab. Also, dass im Aaronstab so Fliegen gefangen werden, das wissen, denke ich, ganz viele. Das ist aber nicht der Sinn der Sache. Dass da tote Fliegen drin sind, ist nicht der Sinn der Sache. Das sind nur die übrig gebliebenen. Die Pflanze will natürlich die Fliegen gut behandeln, das tut sie auch. Die Fliegen können nämlich da so Stigma-Absonderungen auflecken. Die Fliegen verbringen da einige Zeit und sollen dann bitte schön lebend rauskrabbeln mit Pollen drauf und zum nächsten Aaronstab fliegen. Also die toten Fliegen, die wir da gefunden haben, die jeder da, wenn er da aufmacht, ist nicht das Gute. Das Gute ist, die Fliegen, das sind die Fliegen, die schön ernährt worden sind und weitergeflogen sind und den nächsten Aaronstab bestäubt haben. Ja? Soweit da zum Aaronstab. Nun möchte ich aber zeigen, der Aaronstab oder die ganzen Aaronstabgewächse, das ist eine Riesenfamilie mit 3300 Arten, nicht alle von denen haben solche Fallen, wie wir hier sehen. Die Aaronstäbe, soweit man das weiß, die sind immer von Fliegen oder Käfern bestäubt. Was ich zeigen will, ist, es ist wieder so eine Situation, dass es, obwohl es eine uralte Gruppe ist und interagiert mit potenziell uralten Insekten, die sind nicht alle datiert, ist es sophisticated. Okay, also Sie sehen hier den Aaronstab, den europäischen, und der ist auf der Innenseite mit einem speziellen Wachs belegt. Und obwohl diese Fliegen auf dem Fensterscheibe laufen können, Mücken, das sind Mücken, können sie sich da nicht halten. Hier sehen Sie noch eine, die auch, die wird gleich schwuppdi. Und diese hier, die versucht noch, versucht verzweifelt sich zu halten. Wenn es an der Fensterscheibe wäre, könnte die ohne Schwierigkeiten an der Fensterscheibe laufen. Zack, drin ist sie. Das ist ein so spezialisiertes Wachs, das wird jetzt erst untersucht, dass diese ansonsten super adaptierten Fliegenbeine sich nicht halten können und schwupp ist sie da drin. Am nächsten Tag darf sie aber raus. Das ändert sich dann. Die Oberflächenstruktur ändert sich, sodass die Fliegen am nächsten Tag ohne Probleme rauskrabbeln können. So, so weit, so gut. Wir haben also jetzt diese Denkansätze und Möglichkeiten, wie man überhaupt da die Entstehung, die selektive Entstehung von Blüten sich erschließen kann, habe ich Ihnen illustriert. Und ich habe sie illustriert an lebenden, uralten Pflanzengruppen. Wir müssen uns noch klar machen, wie das mit diesem Selektionsdruck ist. Warum das Insekt selektiert die Pflanze, wählt aus die Pflanze und nicht andersrum. Also wir stellen uns das so vor. Hier ist die Wiese, eine typische deutsche Wiese. Und da sind mehrere gelbe Blüten. Einige von denen sind Orchideen, die haben nichts, die haben keinen Nektar und keinen Pollen. Das ist eine, voll das Insekt gesehen, eine ganz fiese Sache mit dieser gelben Orchidee da in Berührung zu kommen, weil man kriegt nichts. Und andere sind schöne Kompositen und haben schön Nektar oder sind andere gelbe Blüten. Also das Insekt sieht sich konfrontiert mit dieser Situation, dass es jetzt auswählen muss. Und jede Blüte möchte gerne, hey, komm zu mir. von dem Insekt aus gesehen, was das Insekt will, egal ob jetzt Fliege oder Biene, bei uns sind die Käfer nicht so wichtig, die lasse ich jetzt mal kurz weg, ist was zu essen. Und was zu essen ist entweder Nektar für die adulten Fliegen und Bienen oder den Pollen. Den nehmen aber nur die Bienenweibchen und den brauchen sie auch nicht für sich selber, sondern als Futter für ihre Larven. Das Fett, was an den Pollen ist, wirklich. Also, das Tier will was zu essen. Und das ist von selektivem Vorteil für das Tier, so viele Kalorien wie möglich in der kürzesten Zeit. Ganz klar. Und besonders muss es ja noch zurück zum Stock, wenn es eine Biene ist, und noch die Larven füttern. Okay, also so schnell wie möglich. Und deshalb ist der Selektionsdruck auf das Tier ist eindeutig, zack, zack, zack. Alles, was da in der Nähe ist, möglichst die geringste Distanz, also optimal foraging, soll von dieser zu dieser zu dieser zu dieser und nicht da hinten hin. Ja, möglichst schnell den Nektar bekommen und vielleicht den Pollen, den man braucht, wenn man eine weibliche Biene ist. Aber für die Pflanze sieht die Sache total anders aus. Die Pflanze, das sind ja ihre Gameten, um die es da geht. In den Pollenkörnern sind immer die männlichen Gameten, 2 Stück pro Pollenkorn. Und die weibliche Blüte, sie sitzt ganz hilflos, nur mit ihrer leckeren Narbe. Und das Einzige, was sie braucht, ist eine Biene, die kommt, oder eine Fliege, mit einem lebenden Pollenkorn der gleichen Art. Und nur wenn es ihr gelingt, ein Tier, ein Insekt, mit dem lebenden, die leben ja auch nicht ewig, diese Pollenkörner, das nützt dir nichts, wenn das von vor 3 Tagen war, ein lebendes Pollenkorn zu sich zu bringen, von der gleichen Art, nur dann kann sie sich fortpflanzen. Also diese Blüten, die sind unter einem wahnsinnigen Selektionsdruck, alles oder nichts. Es gelingt dir oder du hast keine Fortpflanzung. Ja? Entweder du kriegst ein Pollenkorn auf die Narbe oder nicht. Und diese alles oder nichts Situation, die sich für die Pflanze darstellt, ist viel, viel härter als das für das Insekt, ob du den Nektar jetzt von dieser Komposite kriegst oder von der Scrophulaceae oder von der, was auch immer, ist dir eigentlich egal. Beim Pollen ist es ein bisschen schwieriger, weil da brauchen die Bienen manchmal bestimmten Pollen. Da fressen die Larven auch nicht alles. Aber trotzdem, es ist viel lockerer, wo man seine Nahrung kriegt, als wo man seinen Sex bekommt, wie man seine sexuelle Fortpflanzung hat. Ich komme jetzt zu dem letzten Teil meines Vortrags und zwar möchte ich Ihnen jetzt 2 Beispiele für hochstehende Blüten geben, die auch in der genau gleichen Weise von, in diesem Fall jetzt Bienen, selektiert werden. Und zwar gebe ich Ihnen erst ein Beispiel von einer absurden, wirklich sehr wenig bekannten Bienenfamilie, die mein Kollege Hanno Schäfer und ich untersucht haben. Das ist ein Beispiel, dass eine weibliche Biene einer Gruppe Ctenoplectra, die können Sie nicht kennen oder die wenigsten werden die kennen, 9 Arten in Afrika, ein paar Arten in Südostasien und 1 Art in Australien. Wirklich wenig bekannt. Und diese Bienen, die zeichnen sich dadurch aus, dass die auf der Unterseite ihres Abdomens solche Kämme haben, harte Chitinfortsätze, solche Kämme. Und außerdem haben sie noch schöne Haare an den Beinen, wie ja viele Bienen. Aber es sind diese Kämme an dem Abdomen, die das Rätsel aufgeben. Wozu sollen die gut sein? Also, wenn eine Biene Pollen sammelt bei uns, da braucht die nicht am Abdomen irgendwelche Kämme, weil das macht sie ja mit den Beinen und Pollen transportiert im Flug von Bein zu Bein nach hinten in die Höschen. Also diese Kämme sind das Rätselhafte. Und es war schon bekannt durch die Forschung von Stefan Vogel, dass diese Bienenfamilie, das ist eine eigene Familie, nur an Cucurbitaceen sich aufhält. Und diese Cucurbitaceen, die haben doch oft so klebrige Haare. Sie kennen das alle von Gurke und Melone und so weiter. Diese klebrigen Haare, die sind ganz typisch, auch an den Blättern. Okay? Hier sehen wir dieses Drüsenhaarfeld. Jetzt ist die Frage, was macht die Biene mit ihren komischen Bauchhaaren? Also es ist eine weibliche Biene dieser Gruppe. Und jetzt achten Sie, was die mit dem Abdomen macht. Also ich möchte es fast nachmachen. Okay? Sie schlenkert ihr Abdomen über dieses Drüsenfeld. Wupp, 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 wupp. Wirbt, ja? Sie mobbt auf mit ihrem Abdomen, mobbt sie dieses Drüsenfeld ab. Richtig wie man mit so einem Lappen. Aber das sind ja ganz harte Chitinhaare und da kann die richtig diese Drüsenzellen verletzen und dieses Öl, das ist nämlich Öl, was da drin ist. Das ist kein Nektar, das ist Öl. Und dieses Öl, das vermischt sie mit Pollen, auch von der gleichen Pflanze. Nicht, dies war eine weibliche Blüte, also von der männlichen Blüte, da fliegt sie auch hin. Und dann hat sie ein besonders ölreiches Larvenfutter mit Protein und Öl und das ist ja klasse, viele Kalorien. Ja? Und die sind total abhängig von diesen Cucurbitaceen und wir haben untersucht, wie diese Abhängigkeit entstanden ist im Laufe der Zeit. Darauf möchte ich aber jetzt hier nicht eingehen. Was ich sagen möchte mit diesem Beispiel ist, es muss natürlich eine morphologische Variation da sein, damit die Selektion ansetzen kann. Bei diesen Cucurbitaceen, wo wir oft diese Drüsenfelder haben, da konnte die Selektion ansetzen, dass dann dichteres Drüsenfeld, ölhaltiges Exkret, für die Pflanze ist das teuer, Öl herzugeben, das macht die nicht gerne. Aber sie hat eine total verlässliche, abhängige Bestäubung dadurch. Also es muss schon eine Grundlage sein, eine morphologische Grundlage, damit die Selektion dann ansetzen kann. Man wird auch nicht irgendetwas hervorbringen können, wenn da nicht eine Grundlage ist. Aber was die Bienen alles hervor und die anderen Insekten hervorgezüchtet haben, ist absurd. Also hier haben wir jetzt eine andere Blüte, da ist überhaupt nichts von Drüsenhaaren. Kein einziges Drüsenhaar weit und breit, auch auf den Blättern nicht. Da kann auch die Biene, die vielleicht an der daneben stehenden Cucurbitaceae gerne das Drüsenhaar aberntet, kann da nichts machen. Das ist eine Pflanzengruppe, die sehr divers ist in Südamerika und Afrika. Und hier ist es nun so, dass in diesen Kelchdrüsen Öl produziert wird. Ja? Ein ganz anderes System. Andere Bienen, andere Pflanzen, alles ist anders. Hier ist es so, dass die Biene sich da draufsetzt, die bewegt sich überhaupt nicht und kratzt mit ihren Beinen, die hat ganz harte Chitinfortsätze wieder an den Tarsi, verletzt sie dieses Gewebe hier und holt sich so das Öl. Ich gebe es nur als Beispiel, also das muss eine morphologische Grundlage sein, aber dann wird gezüchtet. Und hier sehen wir so eine Biene und die sitzt ganz still, 2-3 Minuten lang. Manchmal dreht sie sich, um an die anderen Drüsen ein bisschen besser dran zu kommen, um das aufzunehmen. Und hier sind die Beine voll mit Öl und Pollen. Und hier ist die gerade in München angekommene, vom DAAD finanzierte Brasilianerin, die sich da weiter mit der Sache bei mir befassen wird. Da werden wir wieder eine Bienenphylogie machen. Die Pflanzenphylogenie gibt es in diesem Fall schon. Und es ist ganz toll. Es gibt ein wunderbar erhaltenes Bernsteinfossil von einem Verwandten dieser Pflanzengruppe. Da sind diese Drüsen hier. Es sind genau 8 solche Drüsen. Also es gab vor 38 Millionen Jahren, dies ist aus Tennessee, gab es offensichtlich schon Blüten mit solchen Drüsen. Und das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass wir manchmal Fossilien haben, deren Struktur uns wirklich sagen, wie das mit der Bestäubung war. So eine Struktur, wenn du jetzt ein Paläobotaniker bist und siehst das und du wüsstest nichts von der heutigen Bestäubung, da kannst du es nicht interpretieren, da denkst du, naja, komische Kelchdrüse. Wenn es aber ein Paläobotaniker ist, der zusammenarbeitet mit Ökologen und Blütenbiologen und die ihm sagen, Mensch, das ist genau die Drüse, die ausgebeutet wird von so einer Biene, die da sitzt und kratzt und sich das Öl holt. Da kann man zusammenbringen die Interpretation des Fossils mit der heutigen Interaktion und kann schließen, wie es gewesen sein muss. Garantiert war diese Blüte vor 38 Millionen Jahren bestäubt von irgendeinem ölsammelnden Vorfahren dieser Bienengruppe. Nun komme ich zum Schluss. Und zwar möchte ich zurückkommen auf die Züchtung der Iris. Die Züchtung der Iris. Die Iris ist nämlich genau auch von Bienen gezüchtet worden. Hier sehen wir die große Diversität, die vielleicht der Mensch hervorgebracht hat oder noch verschönert hat. Aber wie ist es mit diesen Farben? Gab es die in der Natur und was spielen die für eine Rolle? Das ist eben wirklich komisch mit diesem Midnight Oil. So eine dunkle Farbe, viele von Ihnen werden das wissen, ist für Bienen gar nicht attraktiv. Bienen wollen ja gar nicht oder können nicht so gut rot sehen. Es gibt tatsächlich solche Iris. Hier habe ich so eine Iris, aus Israel ist die. Eine wunderbar dunkelrote Iris. Und die wird besucht von solchen männlichen Bienen. Hier sind 2 Stück drin und hier ist eine und hier ist eine. Die Forscher haben die Spektralanalyse gemacht. Dann kann man sehen, dass diese Blüte, die absorbiert praktisch und reflektiert nur ein kleines bisschen im roten Bereich. Die Bienen können aber UV sehr gut sehen, was wir ja nicht sehen. Sie können im blauen Spektralbereich gut sehen. Für die Biene ist also diese Blüte schwarz oder nicht gut wahrnehmbar. Das wird ein Kontrast sein zu den Blättern, die da drum sind. Das ist nicht attraktiv für die Biene. Das ist ein schwarzes Loch. Wie ist es also mit der Bestäubung? Warum gehen diese männlichen Bienen in das schwarze Loch? Also wir sehen hier eine ganz müde Biene, eine müde männliche Biene abends um 8. Und die kann sich schon kaum noch auf die Beine halten. Ganz groggy ist die. Und sie fällt fast runter. und dann rappeln sie sich wieder hoch. Und sie sehen den Pollen. Und das ist der Staubbeutel. Und jetzt hat sie das gefunden, ihr Bettchen. Okay, jetzt ist sie im Bett. Die männlichen Bienen, das sind solitäre Bienen, die männlichen Bienen schlafen in Blüten ganz oft oder auch in Löchern. Da fällt sie fast raus, rappelt sich auf, weil sie weiß, das schöne, dunkle, gemütliche Bett. Und schwuppdi. So, jetzt kann sie schlafen. Jetzt kommt meine Bitte an Sie. So, die Frage an diejenigen von Ihnen, die schon eine Iris in der Hand haben, aber auch für die anderen. Die Frage ist, wo ist die weibliche Oberfläche der Iris? Wo ist die Narbe der Iris? Es wissen nur ganz wenige Menschen. Also wir haben gesehen, diese Biene ist da reingekrabbelt. Und der Staubbeutel ist hier. Und die Biene kriegt den Pollen auf den Rücken. Das ist auch voll im Sinne der Pflanze. Sie müssen sich erinnern, die Pflanze will nicht ihre Gameten hergeben. Kein einziges Pollenkorn will die Pflanze der Biene geben. Weil wer will schon seine Gameten verfüttern an Larven? Ja? Kein einziges Pollenkorn will die hergeben. Die Pollenkörner werden da oben hingetan und die Biene, die hat ein Exoskeleton, die kann nicht da oben hin. Die Pollenkörner, die da oben sind, die sind völlig sicher, die stehen nur für die Sexualität der Pflanze zur Verfügung. Weil die Biene ist außerdem eine männliche Biene, die kann da sowieso nichts. Die sind nur für die Ablage auf die Narbe. Und wenn Sie jetzt richtig denken, da können Sie sich erschließen, wo die Narbe ist bei der Iris. Wo muss die Narbe sein? Und die zweite Frage ist, gibt es eine oder gibt es mehrere? Und wie viele? Drei, genau, weil es sind ja drei Schlafplätze. Also es ist ganz schwierig, ich gebe Ihnen die Antwort, weil wir müssen zum Ende kommen. Dieser kleine Lappen, da ist ein etwa 1 bis 2 Millimeter großer Lappen, ganz, ganz fein und zart, ganz zart. Diese zarte Lappen, das ist die weibliche Oberfläche der Iris. Ja, oberhalb, also der obere Teil, da muss der Pollen hin und nur das Pollenkorn, was an die Stelle kommt, hat eine Chance zu wachsen und die Nachkommen zu erzeugen. So, ich komme zum Schluss. Das ist der Schluss. Ich darf zusammenfassen. Wie die Insekten die Blumen gezüchtet haben. Zusammenfassung. Blüten sind das evolutionäre Ergebnis der selektierenden Kraft ihrer Bestäuber. Die ersten Bestäuber waren Fliegen, Gallmücken und so weiter, Käfer, Bienen. Insekten und Blüten unterliefen natürlich eine sehr lange Koevolution. Aber die treibende Kraft sind die Insekten. Und die Blüten sind das, was selektiert und ausgewählt wurde. Insekten haben die Blumen gezüchtet und züchten jeden Tag weiter. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Wie die Insekten die Blumen gezüchtet haben, hat uns die Professorin für Botanik und Mykologie Susanne Renner berichtet. Sie ist Lehrstuhlinhaberin an der Universität München und referierte am 11. Juni 2013 über dieses Thema. Veranstalter war die Bayerische Akademie der Wissenschaften.
D-Radio Wissen. Hörsaal.